Hallo, Jelena hier. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es ein bisschen back to the roots und zwar widme ich mich heute wieder dem Thema Intoleranzen. Ich habe mit der wunderbaren Sophie von Repure App ein Interview geführt über gerade dieses Thema, nämlich wie finde ich überhaupt raus, ob ich eine Intoleranz habe oder liegt es vielleicht einfach nur daran, dass ich falsche Lebensmittel kombiniere oder die Lebensmittel falsch kombiniere. Dieses Interview wurde mit mir geführt und wurde bereits bei Repure App veröffentlicht. Und ja, man hat mir quasi die Datei zur Verfügung gestellt, weil ich gesagt habe, es ist sicherlich auch ganz wertvoll für meine Community. Und da bin ich ganz, ganz dankbar für, dass man mir ja, das erlaubt hat, weil ich glaube, du nimmst hier sehr viel mit und bekommst eine Information und eine Inspiration, wie es um deine Intoleranz steht und was du vielleicht noch Kleines verändern kannst, um ja zu heilen. Und falls du Repure App noch nicht kennst, dann kann ich dir die App wirklich nur ans Herz legen. Sie ist im Moment leider nicht für Android verfügbar, aber du findest trotzdem ganz viele Informationen auf der Instagram-Seite. Und es ist ein ganz, ganz tolles Projekt, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, uns alle täglich mit kleinen Kniffs zu einer besseren Gesundheit zu verhelfen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, liebe Jelena. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über Intoleranzen und Ayurveda mit mir zu sprechen.
Ja, hallo liebe Sophie. Ja, super gerne. Ich bin immer gerne Gast bei dir oder bei euch und freue mich, dass du nochmal nachgefragt hast, ob ich nicht mal wieder Lust hätte, ein bisschen was beizutragen bei euch.
Ja, immer wieder. Wir freuen uns immer riesig über deine wertvollen Beiträge und dein Wissen, das du mit uns teilst. Und vor allem deswegen, weil ja, wir haben ja schon einen tollen Essential-Beitrag von dir über Histaminintoleranz, weil du ja eben selber betroffen warst bzw. bist und das aber mega gut in den Griff bekommen hast mit Ayurveda. Und umso mehr interessiert mich natürlich auch, was du allgemein über Intoleranzen und Ayurveda weißt und auch denkst und ob du da vielleicht ein paar wertvolle Tipps mit uns teilen kannst.
Ich denke doch, dass ich da so ein bisschen was parat habe, damit hier jeder auch ein bisschen was für sich mitnehmen kann und mal so einen anderen Blick vielleicht auch auf seine Ernährung oder den Umgang mit dem Essen bekommt.
Dann gleich mal die Frage vorweg. Du hast ja oder leidest ja unter Histaminintoleranz. Hast du auch andere Intoleranzen, jetzt im Sinne von, was ganz häufig ja ist, Laktoseintoleranz und Glutenintoleranz?
Tatsächlich hat man bei mir noch eine Laktoseintoleranz festgestellt.
Das ist ja was, was man wirklich ziemlich häufig jetzt hört. Woran würdest du sagen, auch aus ayurvedischer Sicht, macht man wirklich fest, ob das jetzt eine Intoleranz ist, wirklich im Sinne von, mein Körper kann das nicht verstoffwechseln? Oder ist es dann doch eher ab und zu vielleicht auch kann was anderes die Ursache sein aus ayurvedischer Sicht?
Also, wenn man es jetzt ayurvedisch betrachtet, dann ist es ja eigentlich so, dass der Ayurveda sowas wie eine Intoleranz an sich gar nicht richtig kennt. Weil, wenn man sich vorstellt, wie alt diese Lehre ist, da gab es sowas einfach nicht. Also, ich glaube, jeder, der so ein Problem hat, der mal versucht, es seiner Großmutter zu erklären, dass er jetzt plötzlich eine Laktoseintoleranz hat, die Oma aber den Krieg irgendwie durchgemacht hat und die sagt immer, sowas gab es bei uns nicht. Das finde ich irgendwie so eine ganz schöne Parallele. Und was der Ayurveda dann aber eben sagt, ist letztlich, dass es ein schwaches Agni ist. Oder beziehungsweise ein gewisses Dosha-Ungleichgewicht. Und da ist es schon so, dass man das ein bisschen in die Doshas einkategorisieren kann. Aber das, was natürlich wie beim Ayurveda immer über allem schwebt, ist quasi die Frage, wie gut funktioniert dein Agni? Wie ist deine Verdauung per se? Und meiner Meinung nach ist es so, dass es nicht immer gleich eine Intoleranz sein muss, sondern vielleicht einfach auch deine Verdauung gerade ein bisschen schwach ist, oder du gewisse Kombinationen an Lebensmitteln zu dir nimmst, die zu Verdauungsstörungen führen und du deswegen dann denkst, ich habe Laktose, Fructose, Gluten, die Liste ist ja relativ breit.
Das stimmt auf jeden Fall. Was wären denn dann so jetzt aus deiner Erfahrung die üblichen Verdächtigen für eine Laktoseintoleranz? Was könnten das, wenn es jetzt eben nicht per se, beziehungsweise laut Ayurveda gibt es ja keine Intoleranzen, was könnte da jetzt aus ayurvedischer Sicht die Ursache sein, dass man eben Milchprodukte oder Laktoseprodukte nicht so gut vertragt?
Also ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen zurückgehen. Eigentlich ist es ja so, dass der Ayurveda nicht Laktose, sondern Milchprodukte an sich sehr, sehr schätzt, weil man sich das wieder so vorstellt, die Kuh als heiliges Tier und Milch als sehr, sehr nährendes Getränk oder Nahrungsmittel. Aber das, was wir ja heute an Milchprodukten bekommen, ist einfach was ganz, ganz anderes. Keiner von uns hat eine Kuh im Garten stehen und geht morgens mal kurz da raus und melkt die. Sondern das, was wir im Supermarkt bekommen, das ist einfach ganz, ganz weit weg von dem, was eigentlich aus der Kuh rauskommt. Es hat einen Fettgehalt, der mit dem Natürlichen überhaupt nichts gemein hat. Und es ist pasteurisiert, homogenisiert etc. pp. Das heißt, es ist einfach schon kein natürliches Produkt. Und dann könnte man jetzt auch noch so weit gehen. Ich glaube, also kleiner Disclaimer, ich bin keine Veganerin, aber jeder Veganer würde das wahrscheinlich so unterschreiben, dass wir die einzigen Lebewesen sind, die tatsächlich dann auch im Erwachsenenalter noch Milch zu uns nehmen. Also die Frage ist, wie gut ist eigentlich der Verdauungstrakt sowieso darauf ausgerichtet? Und das ist halt eher schon, ja, ich sag jetzt mal ayurvedisch betrachtet, kritisch. Mhm. Wenn es eben auch geschätzt wird, also das ist keine Frage, aber eben auch nochmal der Punkt, es ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, also das alte mit dem neuen Milchprodukt. Genau, aber was auch ein ziemlicher Faktor ist, ob man jetzt Milch verträgt oder nicht, ist die Frage, wie nehme ich die zu mir? Also mir hat zum Beispiel, als ich in der Ayurveda-Kur war, mein Arzt gesagt, ich soll die immer warm zu mir nehmen mit Gewürzen. Mhm. Dass das einfach schon mal durch die Wärme, weil Milch ist kalt, dann das Akne schon mal ein bisschen mehr Kraft bekommt und nochmal ausgleichen fürs Vata dann ist. Außerdem das, was die meisten ja frühstücken. Ich glaube, es ist so jeder, der in Deutschland oder ein Großteil der Deutschen, die denken, sie müssen jetzt morgens gesund frühstücken, die machen sich ein Müsli mit Milch oder mit Joghurt und Früchten.
Entschuldig. War bei mir tatsächlich vor Ayurveda genau das Gleiche. Joghurt, Naturjoghurt mit Früchten war Standard.
Ich habe sogar eine Phase gehabt, da habe ich das abends gegessen. Da habe ich abends Banane mit so Vanillejoghurt und weiß nicht, vielleicht noch und Quark habe ich noch reingemacht. Also echt richtig gute Kombi.
Und man denkt sich, man isst so gesund. Und mir ist es dann eigentlich immer, also ich vergleiche das auch ganz gern mit dem, wenn ich jetzt heute ab und zu mal dann, was weiß ich, bin irgendwo zu Besuch und dann gibt's irgendwie Nachspeise oder was mit Milchprodukten und Früchten in Kombination. Oder irgendwo steht dann mal ein Birchermüsli im Hotel. Ab und zu mache ich dann natürlich Ausnahmen, weil ich das nicht sehr dogmatisch lebe. Aber ich bin ehrlich, ich vermeide das mittlerweile so gut, wie es geht, weil ich mich danach einfach nicht gut fühlt. Das liegt so lang im Magen und das hat nichts damit zu tun, wie ich damals immer geglaubt habe, ja, das sättigt halt extrem und man bleibt deswegen so lang satt, sondern ich fühle mich wirklich fertig, nachdem ich mit Früchten gegessen habe. Total schwer, genau.
Ja, also das ist einfach eine Empfehlung, die, glaube ich, jeder mal für sich ausprobieren kann, um zu gucken, dass man das getrennt isst, also keine Fructose mit der Laktose zusammen, weil diese zwei Fruchtzucker sich einfach dann nicht gut vertragen in deinem Magen. Und deswegen, es gibt so viele Alternativen, pflanzlichen Joghurt oder man nimmt Trockenfrüchte, würden zum Beispiel funktionieren nach dem Ayurveda. Das heißt, da gibt es auch schon echt Alternativen. Und wenn man dann merkt, ups, ich habe ja gar keine Probleme damit, dann ist es dann wahrscheinlich auch keine Laktoseintoleranz, wenn ich eben die Frucht einfach mal weglasse und den Joghurt oder den Quark oder das Glas Milch so nehme.
Ja, oder was für mich dann zum Beispiel auch die gängigste Alternative war, wirklich zu sagen, wenn ich jetzt mal extrem Lust auf Joghurt habe, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich großteils mittlerweile vegan lebe, aber wenn es mal so ist, dann isst ich das halt eher mit Nüssen oder kombiniere das halt mit anderen Sachen, außer mit Früchten. Oder gehe dann her und mache mir einfach Porridge mit Früchten, weil es gibt nichts Leckereres wie Porridge mit Früchten. Also, es gibt ja Gott sei Dank zahlreiche Alternativen, wo man sagt, man muss weder auf das eine noch auf das andere verzichten. Man kann halt einfach nur vermeiden, es zu kombinieren.
Ja, und also ich muss sagen, durch meine Unverträglichkeiten bin ich irgendwie auch viel kreativer, beziehungsweise ich habe ganz viele neue Dinge überhaupt kennengelernt. Also wenn ich mich erinnere, so am Anfang, ich bin einfach mal in Biomarkt, da war ich früher nie. Mittlerweile kenne ich das Sortiment in- und auswendig, aber ich habe immer noch mal was Neues entdeckt, irgendwelche Lebensmittel, die ich so nicht kannte. Und man entdeckt dann schon auch noch mal andere Geschmacksnuancen.
Das auf jeden Fall, da kann ich nur zustimmen. Also bei mir war das dann wirklich so, Nüsse, was ich alles mit Nüssen mittlerweile mache, also Nüsse war für mich früher halt wirklich nur klassisch Studentenfutter und wann verwendet man oder wann isst man sonst Nüsse und mittlerweile ist es was von Nussmus bis gehackte, geröstete, gemahlene, Mandelmehl, also das darf in meinem Vorratsschrank gar nicht mehr fehlen.
Ich könnte dich jetzt mitnehmen in meinen Kühlschrank, ich glaube, ich habe im Moment 4 Gläser Nussmus offen.
Ich liebe es einfach, das ist wirklich, und es geht überall und immer dazu.
Ja, richtig.
Aber dann hätten wir schon mal das Thema Laktoseintoleranz ein bisschen ayurvedisch beleuchtet, würde ich jetzt sagen.
Ja, vielleicht jetzt dazu, weil ich ja sagte, dass man das so ein bisschen einkategorisieren kann und wenn man jetzt mal kurz noch in die Doshas denkt, ist es eigentlich so, dass das tendenziell ein Kapha-Ungleichgewicht auch ist. Vielleicht, dass man das mal nochmal mitnimmt, wenn man das jetzt für sich irgendwie überlegt, ob das ein Thema sein könnte. Einfach auch mal schauen, ob denn ansonsten auch ein bisschen viel Kapha in einem drin steckt. Und vielleicht dann mit den Empfehlungen, die man bei euch ja auch super finden kann, mal an seinem Kapha ein bisschen schraubt.
Genau, vielleicht auch dann einfach mal probiert, paar Wochen lang nach eher Kapha-Ernährungsempfehlungen und Routinen zu essen, also halt nach den Empfehlungen zu essen und auch sich an den Routinen zu orientieren, weil wie du sagst, vielleicht resultiert das Ganze gar nicht daraus, dass es um ein bestimmtes Lebensmittel geht, dass man das einem nicht so gut bekommt, sondern dass einfach das Kapha zu viel und zu präsent vorhanden ist.
Genau. Aber jetzt kommt der Sommer, da nimmt das Kapha ja auch wieder ein bisschen ab.
Peterzeit ist im Anmarsch oder schon voll im Gange, mehr oder weniger.
Ja.
Dann gibt es noch einen sehr spannenden oder eine sehr spannende Unverträglichkeit, die man an jeder Ecke mittlerweile hört. Und zwar ist es die Glutenunverträglichkeit. Mhm. Jetzt hat ja eben meine Mama zum Beispiel auch schon in unserer App da einen Beitrag drüber gemacht, wo sie eben über das ganze Thema Gluten und glutenhaltige Lebensmittel spricht. Die sind ja doch sehr verschleimend und verklebend, was ja auch wieder ein Kapha-Thema ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich glaube, da könnte man auch sagen, dass man einfach mal versucht, Kapha-ausgleichende Ernährung und Routinen sich daran zu orientieren. Was gibt es jetzt da von deiner Seite so noch für Tipps oder wo würdest du sagen, kann eine vermeintliche Glutenunverträglichkeit, woran kann das liegen?
Also auch da würde ich sagen, das liegt am Agni. Es ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt. Ich für mich lebe tatsächlich auch ohne Gluten, also ein bisschen Dinkel nehme ich, aber Weizen spüre ich tatsächlich, wenn ich Weizen gegessen habe, eingeladen und oder essen gegangen, die einzige Alternative, was Warmes zu bekommen, ist halt irgendwie Nudeln mit Pesto oder so, dann esse ich das auch mal. Ich spüre dann aber tatsächlich, dass mein Darm da echt schaffen muss, also dass es wirklich Kraft braucht, Verdauungskraft und das ist halt, damit ist nicht jeder so gut gesegnet. Deswegen da wirklich echt sich drauf besinnen, das Agni immer, immer weiter zu stärken und aufzubauen und genau wie du sagst, es ist halt schwer, es ist verschleimend und auch die Frage, es ist letztlich wie bei der Milch, der Weizen ist heutzutage so hochgezüchtet, das weiß ja mittlerweile, glaube ich, auch fast jeder, dass das einfach auch so ein Massenprodukt ist. Und der Punkt ist, wir essen in unserer heutigen Gesellschaft halt auch viel zu viel davon. Und wenn man sich jetzt ayurvedisch wieder anguckt und sagt, ja, ein bisschen auch die Dosis macht das Gift, ist halt auch die Frage, dass ich auf Gluten irgendwann reagiere, wenn ich morgens nicht das Müsli mit Früchten und Milch esse, sondern was weiß ich, ich hau mir ein Brötchen rein. Mittags gehe ich bei der Arbeit auch nur zum Bäcker und hole mir eine Brezel und noch irgendwie ein süßes Teilchen. Und abends mache ich mir einen Teller mit Nudeln, dass das einfach auch viel zu viel Kohlenhydrat in Form von Weizen sind, was dann eben schwer verdaulich ist und irgendwann Probleme macht, ist auch klar. Und wenn man es jetzt mal mit Blick auf diese, ich sage jetzt mal, überzüchtete Form des Weizens betrachtet, dann würde ich einfach sagen, wenn man da Probleme hat, auch mit diesen Urprodukten mal zu arbeiten. Also ich habe auch Kamut-Nudeln zum Beispiel zu Hause. Da gibt es ja auch einiges. Oder Emma, dass man darauf zurückgreifen kann und mal guckt, ob man diese alten Formen einfach auch besser verträgt.
Also ich muss sagen, ich habe eben auch durch meine Mama die Kamut-Nudeln getestet und ich liebe sie. Also mir schmecken die allein schon vom Geschmack her mittlerweile viel besser wie Weizennudeln, weil, weiß nicht, vielleicht bilde ich mir es auch nur ein oder red's mal ein, für mich haben die einfach mehr Geschmack. Die schmecken nach mehr wie jetzt so eine 0815 Standard-Weizennudel. Und ich sage, es gibt ja auch da wieder, wie wir vorher geredet haben, es gibt sowohl bei Milch so viel pflanzliche Alternativen als auch bei Gluten. Man kann ausweichen auf so viele andere verschiedene Mehlsorten, dass man mittlerweile da annehmen. Ich sage Buchweizennudeln, Buchweizen hat kein Gluten. Von dem her. Und schmeckt auch super. Oder man schaut halt dann, dass man einfach auch ein bisschen mehr variiert und nicht jeden Tag den Teller Nudeln am Abend isst, wie du sagst, sondern sich halt dann einfach mal was mit Hirse macht oder mit Quinoa. Oder es gibt so viele andere leckere Getreidesorten. Es ist ja eh gut, wenn man ein bisschen variiert und sich nicht so einseitig ernährt.
Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man das mal nochmal anspricht. Also ich habe in einem anderen Podcast, das passt jetzt nicht vielleicht ganz so zum Weizen gerade, aber man soll, so die Forschung aktuell, in der Woche bis zu 30 verschiedene oder eigentlich so zwischen 25 und 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten essen. Inklusive.
Wow.
Das ist für die Darmgesundheit total wichtig.
Okay.
Und ich, mein Pitta in mir, ne? Ich habe tatsächlich so eine Liste, die ich ab und an dann führe und mir quasi von Samstag bis Samstag aufschreibe, ob ich es geschafft habe. Es ist so eine eigene kleine Challenge. Wenn man so seinem Mikrobiom was Gutes tun möchte, dann kann man mal ein bisschen drauf achten, wie viel Variation man eigentlich auf dem Teller hat.
Wahnsinn. Aber ist es dann trotzdem so, weil das habe ich ja und das haben wir ja in der gemeinsamen ayurvedischen Fastenkur besprochen gehabt, dass es ja dann trotzdem aber auch wieder ist, dass Ayurveda eigentlich empfiehlt, dass in einem und demselben Gericht nicht zu viel verschiedene Komponenten sein sollten, oder?
Genau, aber du hast ja drei Mahlzeiten am Tag oder vielleicht noch einen Snack. Das heißt, da kriegst du ja schon mal einiges unter. Und wenn du zwei Gemüsesorten und dann isst du noch ein bisschen Obst am Tag und dann hast du noch Kräuter dazu, kommst du eigentlich schon ganz gut hin. Also die Frage ist ja auch, wie ist es ansonsten dein Teller bestückt, sage ich jetzt mal. Hast du da noch was sowieso auch schwer verdaulich ist, hast du den Tofu mit Weizennudeln und dann noch 10 verschiedene Gemüsesorten und zum Nachtisch isst du noch eine rohe Banane. Weißt du, so auch da, glaube ich, ist der Punkt, nicht zu dogmatisch zu sein, sondern einfach so ein bisschen das Augenmerk drauf zu legen, die Vielfalt zu haben. Aber ja, wie du sagst, es sollte halt auch nicht zu komplex werden.
Und auch wieder da kann ich jedem nur ans Herz legen, auch wirklich alle Tipps und Empfehlungen, die wir geben, beziehungsweise die Ayurveda im Allgemeinen gibt, sind nie universal für jeden gültig, weil jeder hat ganz eine andere Konstitution. Das, was für mich zum Beispiel gut sein kann, kann für dich weniger gut sein und umgekehrt, weil wir halt einfach, Gott sei Dank, alle sehr individuell sind und auch andere Lebensmittel in anderen Mengen uns gut tun. Und da ist einfach ganz wichtig, was nämlich ganz viele von uns heutzutage nicht mehr machen, wirklich auf den Körper zu hören, wie reagiert der, wenn ich was gegessen habe.
Ja, genau. Also das, ich glaube, da sprichst du auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges an, dass viele von uns, und da nehme ich mich jetzt, was weiß ich, 10 Jahre vorher, auch nicht raus, sondern wir sind sehr abgekapselt von unserem eigenen Körper in unserer Gesellschaft. Wir funktionieren. Wir hören noch nicht mal wirklich hin, wenn er schreit, und sind erst dann bereit, auch mal zu Hause zu bleiben, weil wir krank sind, wenn wir wirklich, was weiß ich, mit 40 Grad Fieber im Bett liegen oder mit Corona. Aber das andere, so ein bisschen die Schattenseite davon, ist, dass, glaube ich, auch viele nicht so in Verbindung mit sich sind, aber sich ein bisschen was von außen als, jetzt bin ich ein bisschen ketzerisch, ich weiß, schick aufoktroyieren lassen, weil man hat jetzt irgendwie Gluten, man kauft die viel zu teuren glutenfreien Produkte im Supermarkt, weil es ist halt irgendwie im Trend. Und laktosefreie Milch kann ja genauso gut mal genommen werden wie eine ganz normale Milch. Wobei ich da sagen muss, ich vertrage trotz, also die Laktoseintoleranz, die glaube ich bei mir auch gar nicht mehr wirklich da ist, aber auf die laktosefreie Milch reagiere ich mit dem Histamin und auf die normale eher nicht. Das heißt, man sollte sich, wenn man sich da wirklich mit befasst, auch mal den Gedanken durchspielen, diese laktosefreie ist ja noch mal weiter verarbeitet als das, was ich jetzt vorhin schon gesagt habe, zu der normalen Milch gilt. Also auch da mit gesundem Menschenverstand und wirklich in den Körper reinhören, habe ich wirklich Beschwerden oder mache ich das jetzt, weil mein Nachbar sagt, es ist gerade in, oder weil die Medien mir das sagen oder weil die Werbung so schön aussieht.
Super spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe darüber mit der Nadine schon ein ganz spannendes Gespräch gehabt, nämlich veganes Ayurveda, und haben da eben auch genau diesen Punkt thematisiert, zu sagen, es gibt viele Gründe und es ist Gott sei Dank, muss ich auch sagen, sehr im Trend, mehr auf pflanzliche Ernährung umzusteigen, weil bei uns, glaube ich, der Fleisch- und Milchproduktkonsum einfach ja mehr als übertrieben ist, wenn man das pro Kopf denkt. Aber auch da ist zum Beispiel so, dass ich persönlich sage, bevor ich jetzt da zu einer veganen Wurst- oder Käsealternative greife, wenn ich mir da hinten die Packungsbeilage durchlese, dann will ich das nicht mehr essen. Dann sage ich ganz ehrlich, wenn ich dann so Lust habe auf ein Stück Käse, dann isse ich lieber einen Käse, wo ich weiß, der hat Bioqualität. Im besten Fall weiß ich sogar noch, dass das ein bäuerliches Produkt ist und woher der kommt und dass die Kühe auf der Weide leben und ein schönes Leben haben, bevor ich mir da die Chemie reinhaue. Also ich meine, das muss auch wieder jeder für sich selber entscheiden, aber ich denke mir nur, weil das jetzt gerade modern ist oder im Trend ist, dass man sich auch vegan ernährt, finde ich, sollte man da eben, wie du sagst, trotzdem auch ein bisschen auf seinen gesunden Menschenverstand anhören und mal durchlesen. Nur weil da jetzt keine tierischen Produkte drin sind, heißt das nicht automatisch, dass das gesund ist, was da drin steckt.
Ja, weil man muss sich ja auch überlegen, unser Körper ist ja jetzt auch nicht in den letzten 20 Jahren erschaffen worden, sondern der hat einfach über Millionen von Jahren sich entwickelt mit den natürlichen Lebensmitteln, die wir ihm zugeführt haben. Das heißt, das mit diesen ganzen E-Nummern und Inhaltsstoffen, das kennt er gar nicht. Wie soll ein Körper was verstoffwechseln, was eigentlich nur aus dem Chemielabor kommt? Und die Frage ist ja auch, die man sich immer stellen sollte, finde ich, woher kommt eigentlich diese Unverträglichkeit? Da muss man einfach auch mal fairerweise in den Spiegel schauen, wenn man sie denn wirklich dann auch hat. Was habe ich vielleicht in meiner Vergangenheit zu mir genommen oder wie bin ich mit mir umgegangen, dass es so ist, wie es jetzt ist? Und auch da nehme ich mich nicht raus. Also ich glaube, jeder, der mal seine Studentenphase hinter sich hatte und in der Mensa gegessen und sonstigen Junk-Scheiß in sich reingestopft hat, der tut seinem Körper einfach nichts Gutes. Und wenn er dann noch sehr sensibel ist, dann reagiert der Körper eben irgendwann und kann nicht mehr anders. Der kommt ins Ungleichgewicht, sei es ins Vata, Pitta oder Kapha-Ungleichgewicht. Aber irgendwas passiert im Körper. Und das ist quasi das Resultat von dem, wie du in der Vergangenheit mit dem umgegangen bist.
Ja, da kann ich dann wirklich nur zustimmen. Und das ist also, wie gesagt, bevor ich mich mit dem ganzen Thema befasst habe, ich glaube, da kann sich niemand ausnehmen. Und ich habe auch jetzt nur meine Ausnahmen, dass ich sage, ich lebe das genauso wenig dogmatisch wie viele, viele andere. Und ich finde auch, das ist ein wichtiger Teil von Ayurveda, zu sagen, diese Dogmatik rauszunehmen und da einfach Bewusstsein zu entwickeln, wo man sagt, hey, ich kann mir ab und zu auch was gönnen, wo jetzt was, dass das den ayurvedischen Empfehlungen nicht entspricht. Ich genieße es dann aber, weil das ist dann einfach gut für meinen Geist und fertig, solange das die Ausnahmen bleiben und man nicht jeden Tag nur Schokokuchen und Eis und Chips und was weiß ich alles reinstopft.
Genau, soll ja auch noch Spaß machen.
Genau. Das ist ja eh schon so, dass wir sagen, gerade in der heutigen Zeit, es hat sich ja nicht nur in der Ernährung viel geändert, sondern auch im ganzen Lebensstil und mit Arbeiten und so. Und da ist ja auch was, die geistige Gesundheit und die ganze mentale Gesundheit, was man da nicht außer Acht lassen darf. Das heißt, in vielerlei Hinsicht ist es ja eh schon, dass wir so viel Stress haben, dass ich mir denke, eigentlich soll uns ja die Nahrung gesund machen und nicht nur zusätzlich stressen.
Ja. Da sagst du ganz was Wichtiges, ja, definitiv.
Jetzt sind wir ja wunderschön abgeschweift.
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen, ganz dezent. Ja, Unverträglichkeiten, Intoleranzen. Gibt es irgendwie nur was, wo du sagst, du würdest da nur gerne was hinzufügen oder dir fehlt jetzt da noch was oder du hättest nur einen Tipp auf Lager?
Also vielleicht auch mal die Frage, wie finde ich das denn überhaupt raus?
Sehr spannend.
Weil das ist jetzt vielleicht nicht so ganz die klassisch ayurvedische Empfehlung, aber auch der Schulmediziner hat so seine Daseinsberechtigung. Und weil ich einfach auch weiß, wie lange ich überhaupt für meine Diagnose gebraucht habe, die ich mir irgendwann auch nahezu selber gestellt habe. Ich bin wirklich mit meinem angegoogelten Wissen zu meinem Hausarzt und habe gesagt, kann es das sein? Und er hat daraufhin wirklich erstmal geguckt, ob das eine Histaminintoleranz ist. Also viele sind da wirklich einfach hilflos und im Stich gelassen und das macht auch ganz viel Leidensdruck und dann ist man nochmal in der Spirale, dass dieser Druck wieder Stress produziert und der Stress triggert wieder die Intoleranz. Und wenn man dann eben auch noch die Sorge hat, oh Gott, was soll ich essen? Es wird einfach nicht besser.
Ja.
Deswegen kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen, sich einen guten Arzt zu suchen, Tests zu machen. Also Laktosetest ist ziemlich easy. Da pustet man in den Röhrchen alle, ich glaube, eine halbe Stunde war es immer mit Abstand. Und dann wird da gemessen, wie schnell die Laktose im Körper abgebaut wird. Und dann hat man da recht leicht eine Diagnose. Bei der Fructose geht das genauso. Gluten ist da schon ein bisschen schwieriger. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen, das muss man selber testen. Und beim Histamin ist es halt auch relativ schwierig rauszufinden, dass es das ist, weil da das Beschwerdebild relativ breit ist. Aber am Anfang würde ich jedem empfehlen, mal ein Ernährungstagebuch zu führen und zu gucken, was ist denn das, was ich tatsächlich esse, in welcher Kombination. Da sind wir wieder bei den ayurvedischen Empfehlungen und auch die Frage, ja, habe ich vielleicht auch ein bisschen armer in meinem Körper, dass ich eben Unverdautes habe, weil ich die Essenspausen nicht einhalte, weil es gibt ja ganz viele Gründe, da kann man ja bei euch sicherlich auch einiges nachlesen. Aber wirklich einfach auch mal in einem Ernährungstagebuch zu gucken, wie sind meine Reaktionen, zu welchen Uhrzeiten, wie kurz nach dem Essen ist das und vor allem eben, wie sind die? Und damit im Zweifel auch mal zu einem ich kann das Wort immer nicht aussprechen, Gastroenterologe.
Habe ich überhaupt noch nie gehört.
Das ist der Darmspezialist, genau.
Spannend.
Zu gehen und sich da auch die Hilfe zu suchen, um sich dann auch mit der Diagnose irgendwie auseinanderzusetzen, weil für mich war es echt auch eine schwierige Zeit, keine Diagnose zu haben und nicht zu wissen, was mit mir nicht stimmt.
Das kann ich mir vorstellen. Und vielleicht auch ganz kurz nur zum Abschluss für alle, die da draußen, die jetzt auch sagen, um Gottes Willen, wenn ich jetzt Intoleranzen habe, dann darf ich das alles nicht mehr essen. Vielleicht magst du da auch noch ganz kurz berichten, weil du hast ja Histaminintoleranz und isst aber trotzdem eigentlich sehr viele Lebensmittel, die man jetzt eigentlich nicht essen sollte, dürfte, wie auch immer man das nennen mag. Und du isst sie trotzdem, weil du eben für dich herausgefunden hast, wie du sie verträgst, oder?
Genau, also ich habe gar nicht mehr diese Liste so im Kopf, was tatsächlich jetzt so histaminhaltig ist. Also auf Laktose verzichte ich eigentlich eh, weil da der vegane Gedanke wieder so ein bisschen mit drin steckt. Die verwende ich aber, das vielleicht noch dazu, aber das ist laktosefrei, weil die geklärte Butter da eben, die Laktose wird abgeschöpft bei dem Kochvorgang. Ansonsten weiß ich mittlerweile auch so, ich sag mal so, kenn dein Limit. Weil der Unterschied bei einer Intoleranz zu einer Allergie ist ja auch, dass man so sagt, es ist wie so ein Fass und es füllt sich und irgendwann quillt es über und dann hast du die Reaktion.
Mhm.
Und ich habe es einfach auch geschafft, durch Ayurveda dieses Level zu erhöhen. Also, dass ich vieles essen kann. Aber natürlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so eine Histaminbombe wie eine Tomate, wenn ich jetzt 5 Tomaten esse, dann ist es trotzdem zu viel. Aber so eine kleine Cherry-Tomate, weiß ich mittlerweile, funktioniert. Das heißt, der Mut, den ich eigentlich jedem auch geben möchte, ist, wenn dein Darm heilt, wenn dein Agni wieder stärker ist, um in der ayurvedischen Wortwahl zu bleiben, dann schleicht sich das aus. Also man kann da auch irgendwann wieder normal essen. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele von Leuten, von denen ich das jetzt auch gehört habe, dass sie das mit Ayurveda hingekriegt haben und wieder normal essen. Also ich bin auch nicht der Einzelfall.
Das ist wunderschön zu hören und ich möchte jetzt gleich zum Abschluss dann nochmal was mitgeben. Und zwar haben wir nämlich auch in unserer App ein super tolles Rezept von der lieben Jelena für einen Agni-Trunk. Und zwar ist das nämlich genau das Richtige und super einfach, um das Agni einfach nochmal zu stärken und zusätzlich eben dann zu dem, dass man sagt, man reduziert vielleicht einfach mal glutenhaltige oder laktosehaltige Produkte, zusätzlich eben dazu auch schaut, dass man das Agni stärkt, dass man eben genauso, wie du jetzt beschrieben hast, sein Level erhöht, dass man mehr davon essen kann, sage ich, bis sich die Reaktion dann zeigt.
Genau. Ja, danke, dass ich das bei euch teilen durfte.
Wir sagen vielen Dank oder ich sage vielen, vielen Dank für das super tolle Gespräch. Es war wie immer mega spannend und vielen Dank für den wertvollen Input und wir hören uns sicher bald wieder.
Ja, sehr gerne und ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Mach's gut, danke dir.
Auch. Tschüss, Sophie.